Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Donnerstag, der 14. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Nach dem Crash von HelloFresh sprechen wir heute über eine deutsche Lebensmittelaktie, die deutlich besser funktioniert. Und danach bringen Datenblobs die Hoffnung auf einen neuen Ethereum-Rekord. Wir starten die neue Partnerschaft mit Scalable Capital gleich mit einem richtig geilen Angebot. Und zwar kriegt ihr als Neukunde 3 Monate Prime Plus Broker geschenkt. Heißt auf Deutsch, ihr könnt unbegrenzt traden für alle Trades ab 250 Euro. Außerdem kriegt ihr für die ersten 4 Monate über die Baderbank 4% Zinsen pro Jahr und zwar für eine Summe von bis zu 1 Million. Und ihr kriegt natürlich alle anderen Features der Scalable App inklusive kompletten Portfolioanalysen, einer unbegrenzten Anzahl an Preisalarmen und. Link zum Angebot gibt's in der Beschreibung oder schaut einfach auf scalable.capital/OAWS vorbei. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 30. April, also beeilt euch. 18.000 Punkte, so hoch stand der DAX noch nie, zumindest bis gestern. Da hat er nämlich das erste Mal ever die Marke übersprungen und damit natürlich auch ein neues Rekord draufgestellt. Mit Schuld daran sind unter anderem die Kollegen von Zalando, die gestern um die 20% zugelegt haben, auch wenn man sagen muss, dass Zalando mit nur 6 Milliarden Euro Börsenwert einen ziemlich kleinen Einfluss auf den DAX hat. Aber von vorn. Seit dem Ende von Corona gibt's bei Zalando eigentlich nur Probleme in Form von sinkender Nachfrage, niedrigen Margen und auch sinkenden Umsätzen. Das soll sich aber wieder ändern. Im besten Fall soll der Umsatz dieses Jahr um 5% wachsen. Bis 2028 sollen es dann pro Jahr bis zu 10% werden. Dafür will die Firma sich jetzt auch strategisch ein bisschen umbauen, ohne dafür wahnsinnig viel Geld in die Hand zu nehmen. Konkret geht es zum Beispiel darum, dass man mehr Luxusmarken verkaufen will, denn in dem Bereich sind die Margen attraktiver. Und auch Werbung soll ein größerer Gewinntreiber werden, so wie es ja auch schon bei Amazon ist. Außerdem will Zalando, auch wie Amazon, immer mehr Logistikdienstleistungen anbieten und das eigene Logistiknetz eben auch anderen Händlern noch mehr zugänglich machen. Und ein bisschen künstliche Intelligenz gibt's natürlich auch noch. Seit einiger Zeit gibt's ja schon einen KI-Assistenten im Zalando-Shop, den man mit Fragen zu modischen Themen löchern kann. Und in Zukunft sollen noch mehr KI-Tools und Inhalte in den Shop kommen. Davon, ein großer KI-Profiteur zu werden, ist Zalando aber noch weit entfernt. Obwohl die Aktie gestern gestiegen ist, ist sie in den letzten 12 Monaten noch immer um die 40% im Minus. Anders sieht das bei den Kollegen von Inditex aus, die hinter Marken wie Bershka und Zara stecken und gestern fast 10% zugelegt haben, womit sie auf Sicht von 12 Monaten auf ein Plus von 50% kommen. Das liegt ganz einfach daran, dass Inditex nicht nur sehr solide Gewinnmargen hat, sondern auch schneller wächst als die jungen Online-Konkurrenten. Letztes Quartal ist der Umsatz um 9% gestiegen, in den ersten 6 Wochen dieses Jahres waren es sogar 11%. Nur zur Erinnerung, Zalando will dieses Jahr nur 5% wachsen. Alle, die jetzt denken, dass gestern alle Handelsaktien gut performt haben, muss ich aber leider enttäuschen. Die 1-Dollar-Store-Kette Dollar Tree leidet nämlich weiterhin unter sinkender Nachfrage und will dieses Jahr 970 Geschäfte schließen. Entsprechend hat die Aktie gestern um die 15% verloren. Übrigens ganz spannend, Dollar Tree ist letztes Jahr schon in einem Bereich gewachsen, und zwar bei den wohlhabenden Kunden. Die meisten Neukunden in 2023 waren nämlich Haushalte mit mehr als $125.000 Jahreseinkommen. Scheinbar müssen aktuell also auch wohlhabende Kunden sparen und dafür spricht auch eine Statistik, die gestern von der UBS veröffentlicht wurde. Und zwar hatte der globale Kunstmarkt letztes Jahr ein Volumen von $65 Milliarden und war damit 4% kleiner als 2022. Und wenn wir schon bei Negativwachstum sind, können wir noch kurz auf die Schuhmarke Allbirds schauen, die gestern schon wieder 20% abgeschmiert ist und damit auf nur noch $100 Millionen Börsenwert kommt. Beim Börsengang 2021 waren es fast 4 Milliarden. Der Grund dafür ist einfach, dass die Nachfrage immer weiter sinkt. Letztes Jahr ist der Umsatz 15% gefallen, dieses Jahr sollen es bis zu 25% sein. Das führt jetzt auch zum zweiten Chefwechsel in weniger als einem Jahr. Bis letzten Mai waren nämlich beide Gründer die CEOs der Firma. Dann hat sich einer davon entschieden, den CEO-Posten niederzulegen. Und gestern hat dann auch der zweite Gründer entschieden, dass er nicht mehr Chef sein will. Meine absolute Lieblings-TV-Werbung kommt ja von Froster. Schaut euch einfach mal auf YouTube Peters frischer Fisch an. Und wer danach noch was über die Aktie wissen will, sollte jetzt unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm, zuhören.
Bei deutschen Lebensmittelaktien denken alle eigentlich nur an Delivery Hero und HelloFresh, bei denen es gerade aber alles andere als gut läuft. Aber es gibt eine Aktie aus dem weiteren Umfeld der beiden, bei der es zuletzt deutlich besser läuft, und das ist Froster. Dabei ist es falsch, den Konzern auf den Wettkampf mit Iglo um die besten Fischstäbchen zu reduzieren. Der Konzern produziert gefrorene Produkte in verschiedenen Kategorien. Fisch, Gemüse, Kräuter oder auch ganze Fertiggerichte. Dabei produziert der Konzern auch unter anderen Marken. Auch wenn ihr Gemüse der Marke Elbtal oder Tico-Fischgerichte bei Aldi kauft, stammen die eigentlich von Froster. Das Besondere des Konzerns ist die Transparenz bei der Produktauswahl. Seit 2013 veröffentlichen die Bremerhavener die Herkunftsländer aller Zutaten im Internet. Seit 2015 finden sich die Infos auch auf den Produktverpackungen. Noch länger, schon seit 2003, verzichtet Froster auf den Zusatz von Farbstoffen, Aromen, Geschmacksverstärkern, Stabilisatoren und Emulgatoren. Ausschlaggebend für diesen Schritt war CEO Felix Ahlers, Sohn des Firmeneigentümers. Er sagte im OMR-Podcast, dass damals die eigenen Mitarbeiter nicht die Froster-Produkte essen wollten. Zudem gab es keine Köche im Unternehmen, sondern nur Lebensmittelchemiker. Mit diesem Schritt verbesserte der Konzern nicht nur die Qualität seiner Gerichte, sondern erkannte auch frühzeitig den Trend zu einer besseren Ernährung in der Bevölkerung. Verbunden mit dem Thema Nachhaltigkeit gibt es diesen Trend bis heute. Damit wächst Froster auch. 2023 stieg der Umsatz um 10% auf 640 Millionen Euro. Fast die Hälfte davon entfällt auf die Kategorie Fisch. Etwa ein Drittel machen die Fertiggerichte aus. Davon profitieren auch die Aktionäre. Die Dividende soll um 25% steigen auf 2 Euro. Damit kommen Anleger auf eine Rendite von knapp 3%. Auch 2024 will Froster um 5% wachsen. Mit einem Börsenwert von 477 Millionen Euro wird Froster etwa mit dem 14-fachen des erwarteten Gewinns bewertet. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie 15% im Plus. Das klingt also ganz spannend. Viele Anleger haben die Aktie aber nicht auf dem Zettel, weil der Konzern nicht an einer klassischen Börse gelistet ist und damit auch nur wenig Finanzmarktkommunikation betreibt.
Froster ist für alle da. Und ich fühle mich wie ein 5-Sterne-Koch.
Crypto Thursday, dein Krypto-Kick der Woche.
Der Bitcoin-Hype geht weiter und gestern hat der zwischenzeitlich sogar fast die Marke von 74.000 Dollar überschritten, und über einen Grund für den Anstieg habe ich ja am Dienstag schon gesprochen. Große Investoren wie MicroStrategy kaufen gerade sehr stark nach, oft auch mit Krediten. Ein anderer Grund sind immer noch die Bitcoin-ETFs. Die haben am Dienstag das erste Mal ever einen Nettozufluss von mehr als 1 Milliarde Dollar gehabt. Alleine bei dem ETF von BlackRock waren es 850 Mio. Und mit einem Vermögen von rund 15 Milliarden Dollar ist der mittlerweile kurz davor, einer der 100 größten ETFs der Welt zu werden. Wie groß der Hype gerade ist, kann man auch beim ETF-Anbieter FunX sehen. Der hat die Gebühren für seinen Bitcoin-ETF bis März 2025 nämlich auf Null gesenkt, um neue Kunden anzulocken. Und auch die Londoner Börse hat diese Woche angekündigt, dass sie ab sofort offen für Bewerbungen von Bitcoin- und Ethereum-ETNs ist. Nur zur Erinnerung, in Europa gibt es noch keine Bitcoin-ETFs, weil bei uns die Regeln für ETFs anders sind und es keinen geben darf, der nur einen Vermögenswert abbildet. Aber dafür gibt es bei uns Exchange-Traded Notes, die bisschen anders funktionieren, aber schlussendlich auch den Kurs vom Ether oder Bitcoin abbilden. Und die sollen demnächst eben auch an der Londoner Börse gehandelt werden. Abseits von dem Thema ist aber auch der Hype bei anderen Kryptowährungen groß. Solana zum Beispiel hat gerade die höchste Anzahl an neu registrierten Adressen, oder anders gesagt, im Schnitt der letzten 7 Tage haben jeden Tag rund 700.000 neue Nutzer irgendwas mit Solana gemacht. Alle, die wie ich nicht nur Bitcoin, sondern auch ein bisschen Ethereum besitzen, haben schon schmerzhaft festgestellt, dass Ether anders als der Bitcoin noch weit von seinem ehemaligen Rekordhoch entfernt ist. Um das zu ändern, gab es gestern aber mal wieder ein großes Update bei Ethereum, das den Kuhn-Upgrade. Und wenn wir uns das schon anschauen, nutzen wir die Gelegenheit auch gleich für ein bisschen Krypto-Vokabelunterricht, denn bevor so ein Update live geht, muss es natürlich erstmal getestet werden. Und das funktioniert in der Kryptowelt mit sogenannten Testnets. Die beiden wichtigsten sind aktuell Girly und Sepolia und auf beiden kann man Upgrades oder Programme testen, ohne damit irgendwas bei der Ethereum-Blockchain zu verändern, die Millionen Leute nutzen. Jedenfalls wird das den Kuhn-Upgrade schon seit 2022 entwickelt, wurde lange getestet und kam eben gestern auf das Mainnet, also die wirkliche Blockchain. Und was da getestet wurde, heißt, Achtung, Proto-Dank-Sharding. Der Name kommt von den beiden Entwicklern, die die Idee dazu ursprünglich hatten, nämlich von Proto Lambda und Dankrad Feist, der übrigens aus Deutschland kommt. Und ihre Idee ist folgende. Ich habe ja schon erzählt, dass die Ethereum-Blockchain im Vergleich zu Solana und anderen Chains sehr hohe Transaktionskosten hat. Um das zu lösen, gibt es sogenannte Layer-2-Chains. Die funktionieren einfach gesagt so, dass sie viele Transaktionen bündeln und das Ganze dann nur als eine Transaktion über die wirkliche Ethereum-Blockchain schicken. Es gibt aber ein Problem. Die Transaktionsbündel werden immer noch wie eine normale Transaktion über die Blockchain geschickt. Wenn gerade viel Aktivität auf der Ethereum-Chain ist und die Gebühren dort steigen, steigen auch die Kosten auf der Layer-2-Chain. Und die sind damit oft immer noch teurer als Solana und Co. Genau das soll das den Kuhn-Upgrade aber lösen. Beim Proto-Dank-Sharding werden nämlich sogenannte Datenblobs eingeführt. Die werden einfach gesagt nur an normale Transaktionen angehängt und sind dadurch viel günstiger als eine normale Transaktion. Dadurch sinken die Transaktionsgebühren für Layer-2-Chains teilweise um den Faktor 10, was das Ethereum-Netzwerk im Vergleich zu Solana und anderen Blockchains wieder attraktiver macht. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Morgen geht's hier weiter mit der letzten Folge der Woche. Bis dahin, alles Gute, adios.